auf Arabisch Al-Murji'a. Al-Murji'a, das sind Leute, sie sagen, solange du den Iman in deinem Herzen trägst, keine Sünde schadet dir. Mach, was du willst. Du bist vollkommen gläubig. Wenn du Zina machst, wenn du klaust, wenn du, weiß ich nicht, machst, du bleibst Mu'min, gläubig. Und wie gläubig? Kamil Iman, vollkommen gläubig. Und sie sagen, was ist Al-Iman? Al-Iman huwa Tasdiq. Sie sagen, das ist die Bestätigung im Herzen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist und der Angebetene ist und so. Das heißt, dass du das bestätigst. Wenn du im Herzen das trägst, reicht. Und sie haben den Iman von Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit ihrer Theorie genauso wie der Iman von Iblis. Warum? Iblis. Iblis. Hat er oder weiß er, dass es Gott gibt? Ja. Natürlich. Er schwört sogar bei Gott. Bei deiner Majestät, sagt er. Weiß er, dass es Engel gibt? Natürlich. Weiß er, dass es ein Jenseits geben wird? Natürlich. Aber trotzdem Kafir. Er ist trotzdem Kafir. Warum? Weil die Bestätigung reicht nicht. Oder dass du das im Herzen trägst, reicht nicht. Deswegen es ist es ein ganz großer, falscher Fehler, was verbreitet wird über die Definition von Iman. Bei vielen. Das heißt Al-Iman At-Tasdiq. Heißt das. Al-Iman, das ist sogenannt so wie Bestätigung. Ja? Oder Bejahung. Oder, wie heißt es hier? Zuerkennung. Zuerkennung, Bejahung oder Bestätigung im Herzen. Dass es jenseits gibt, das. Aber Ahlus Sunnah wal Jama'a sagen nein. Al-Iman huwa al-Iqrar بالقلب الذي يستلزم الخضوع والخضوع والخشوع والمحبة. Das heißt, Al-Iman heißt, das ist die Festlegung im Herzen, die dazu führt, zu Liebe und zu Demut und zu der Hingabe. Was nutzt mir, wenn du mir sagst, ich glaube, ich weiß, dass es einen Gott gibt. Und dann? Und dann? Ja, ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube, dass es Jenseits gibt. Und dann? Und dann? Deswegen, es muss ja festgelegt werden und das soll dich dazu führen, entsprechend zu handeln. Entsprechend was? Zu handeln. Deswegen sagen sie, Al-Imanu i'tiqadun bil-janan wa nutqun bil-lisan wa amalun bil-arkan. Drei Faktoren umfassen den Glauben, Iman. Iman ist eine Verinnerlichung im Herzen mit Gewissheit plus ein Bezeugnis mit der Zunge plus eine Handlung mit den Organen, mit den Körperorganen. Alle diese Sachen zeigen, dass du was? Mu'min bist. Zeigen, dass du Mu'min bist. Aber Al-Iman, wenn das neben Al-Amal, neben gute Taten, erwähnt wird, Allah Ta'ala sagt, man amana wa amila salihan. Der glaubt und Gutes tut. Was heißt das hier, amana? Al-Iman hier heißt nicht diese drei Faktoren, sondern heißt al-Iqrar, alladhi yastalzimu al-mahabba wal-khudu'. Das heißt, das ist die Festlegung im Herzen und die Gewissheit im Herzen zu tragen, die dazu führt, zu Liebe führt und zu Demut führt. Wa amila salihan und dann die Handlungen. Versteht ihr? Aber wenn wir allgemein über Iman sprechen, dann müssen die drei Faktoren was? Erwähnt werden. Also Herzen, Zunge und Körperorgane. Und Körperorgane. Al-Jabriya. Okay. Und bis dahin hatten wir keine großen Probleme, außer dass die Leute sagen, es liegt, die Meinungsverschiedenheiten haben nur unter den Menschen. Ist er Kafir, ist er Mu'min? Was ist Mu'min bei dir, was ist Kafir bei dir? Das sind mehr Definitionssachen. Aber stellt euch mal vor, wenn die Neuerung anfängt, die fängt immer klein, klein, klein und dann geht es groß. Und dann auf einmal erreichten sie Gott. Ein Niveau, was vorher nie erreicht wurde. Jetzt werden wir über Gott streiten. werden wir jetzt uneinig über Gott werden? Und das ist auch geschehen. Der Erste, der diese Neuerung reingebracht hat über Gott, Al-Jahmu ibn Safwan. Merkt euch mal dieser Adubullah, dieser Feind Gottes. Guckt mal, er trägt die Last, alle ihre Gehenden bis zum Tag der Auferstehung. Shit, man sanna sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyama. Der eine schlechte Sache unter den Muslimen reinführt, er bekommt die Sünde davon und die Sünde von alljenigen, die ihm folgen, bis zum Tag der Auferstehung. Das ist Al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan. Deswegen wurde die erste Sekte nach seinem Namen genannt. Wie heißen sie? Al-Jahmiyya. Al-Jahmiyya. Wo soll ich das schreiben? Al-Jahmiyya. Das nächste Mal müssen wir das besser machen. Inshallah ta'ala. Al-Jahmiyya. Was glauben diese Al-Jahmiyya? Sie streiten über Gott. Sie sagen, was? Wenn wir sagen, Gott existiert, das heißt, wir haben ihm mit existierten Dingen geähnelt. Das ist eine Ähnlichkeit. Wenn er existiert, das heißt, dieses Existenz an sich ist eine Ähnlichkeit zu Geschöpfe. Und wenn wir sagen, Gott existiert nicht, dann haben wir ihm mit der Nicht-Existenz geähnelt. Also was sagen wir? Sie sagen, wir sagen, La wujuda wa la adam. Weder Existenz noch Nicht-Existenz. Was gibt's? Hallo. Also zwei verschiedenen Dinge können niemals zusammenkommen. Das ist eine logische Sache. Es gibt nur entweder das oder das. Dann haben sie diese Wal-Iyadu Billah bei allen Sachen, bei allen Eigenschaften von Allah subhanahu. Das war das Schrecklichste. Und danach sind sie selber, diese Jahmiyya, in vielen Gruppen geteilt. Erste Gruppe, sie sagen, Nusbitu wala nanfi. Oder, ja, genau. Nasifuhu bin nafi, wala nasifuhu bin isbat. Das heißt, wir beschreiben Allah mit einer Form von Negation, von Verneinung. Und wir beschreiben ihn nicht mit einer Art von Bestätigung. Pass auf, nochmal. Wenn wir Allah beschreiben, wir beschreiben ihn nicht mit einer Art von Bestätigung, sondern mit einer Art von Negation. Wie? Ein Beispiel. Allah hay oder nicht hay? Ist er lebendig? Heißt er der Lebendige oder nicht? Heißt er? Sie sagen, wir sagen nicht hay, sondern wir sagen leysa bimayit. Er ist nicht tot. Aber warum sagst du nicht hay? Er sagt, wenn ich sage al-hay, das heißt, nur weil ich ihm sage al-hay, der Lebendige, habe ich ihn mit einem Geschöpf geändert. Also ich sage, er ist nicht tot. Das ist für mich beruhigend. Aber das andere ist für mich nicht beruhigend. Aha. Was ist mit Hören und Sehen? Er sagt, okay, mit Hören, ich sage, Allah ist nicht taub. Aber, dass ich sage, er ist hörend, das sage ich nicht. فَأَتْبَتُوا الصِّفَاتِ نَفَوْ يعني أَخَذُوا بِالنَّفِي وَلَمْ يَأْخُذُوا بِالصِّفَاتِ. Das heißt, sie bejahen nicht, aber sie verneinen. Und dadurch, sie denken, dass sie dadurch Allah subhanahu wa ta'ala verehren. Aber indem sie ihren schwachen Köpfen in diesen Sachen reingemacht haben, dazu haben sie so viele Sachen weggemacht. Und sie sagen, was ist mit dem Hören zum Beispiel? Sie sagen, ja, wir haben ihnen gesagt, es gibt doch Sami', Basir, Halim, Rashid, Latif, Khabir, Mudabbir, es gibt diesen Namen. Was heißt diesen Namen für euch? Sie sagen, diesen Namen sind nichts anderes als A'lam. A'lam. Was heißt A'lam? Wie heißt du? Anas. Du heißt Bilal. Du heißt so und so. Jeder heißt was. Heißt das, dass du Anas bist? Von Inhalt. Anas kommt von uns. Und uns heißt diese die Ruhe. Oder Sie sagen, nein, er ist alles, nur seinen Name. Name. Aber der Inhalt, nein, Inhalt nicht. Das heißt, Allahu sami'un bi ghayri sam'in, basirun bi ghayri basar, hayyun bi deiner hayat, rahimun biduni rahma. Also er ist der Barmherzige ohne Barmherzigkeit, weil Barmherzigkeit für sie ist ein Geschöpf. Hörend ohne Hören, weil Hören. Dann sagen wir, wie hört Allah? Er sagt, lahu masmu'. Sami' ya'ni lahu masmu'. Er hat ein Geschöpf erschaffen zum Hören. Das heißt, die Worte sucht ein Geschöpf. Aber er selber, wal'iyadu billah, wir können nicht sagen, dass er hört. Wie kamen sie dazu? Durch wal'iyadu billah, durch Spekulationen und Philosophie mit ihren Köpfen. Ja, und dann gibt es anderen, die haben gesagt, wir werden alle Namen annehmen. Aber nicht alle Eigenschaften. Wir nehmen alle Eigenschaften, außer die Eigenschaften, die mit dem Kopf nicht zu vereinbaren sind. Aha, jetzt der Kopf ist der König geworden. Nicht mehr Gottes Wort und nicht mehr die Hadith von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern dein Kopf. Dann sagen sie, wir nehmen nur 7 Eigenschaften, 7 Attributen, die im Koran sind. Alle anderen, wir werden sie anders deuten von uns. Dann sagen sie, und deswegen gibt es eine Gedichtzeile, sie sagen, له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. Das sind die 7 Sachen. Sie sagen, lebendig ist er, also das Leben, wir geben Allah subhanahu wa ta'ala, dass er lebendig ist. Al-Kalam, das heißt, dass er spricht, subhanahu wa ta'ala, dass er spricht. Wal-Basar, dass er sieht. Was-Sam', dass er hört. Wal-Irada, dass er willen. Wal-Ilm, dass er weiß. Waqtadar, Al-Qudra, das heißt, dass er die Macht und Gewalt hat. Diese Dinge. Alle andere Eigenschaften über Allah subhanahu wa ta'ala machen sie mit anderer Bedeutung. Was sagen Sie?
Diese Gruppe oder eine andere Gruppe?
Nee, das ist eine andere Gruppe. Das sind Al-Asha'ir. Das sind Al-Asha'ir. Bei Rahma zum Beispiel. Allah Rahim. Haben Sie hier nicht erwähnt, sach? Al-Rahim gibt es nicht in diesen 7. Haben wir nicht. Al-Rahim, der Barmherzige. Sie sagen, was ist Al-Rahma? Sie sagen, Rahma ist ein psychisches Gefühl. Kann man nicht Allah subhanahu wa ta'ala geben. Deswegen sagen wir, Ar-Rahma heißt, er belohnt. Er belohnt. Al-Ghadab, sie sagen, Al-Ghadab huwa ghalayanun yusibul mukh. Das heißt, das ist, wenn der Gehirn kocht. Ja? Und wenn der Hochblut, der Hochdruck steigt, das ist ein Zorn. Das können wir Allah nicht geben. Was heißt aber zornig im Koran? Sie sagen, zornig heißt, was? Bestraft. Er bestraft. Und so viele Eigenschaften im Koran und der Sunna, wie Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yafrahu bi tawbati abdih. Allah freut sich, wenn sein Diener zu ihm zurückkehrt. Sagen sie, hey, freut sich? Nein, wir sagen nicht Freude. Freude ist ein psychischer Effekt, was einem Menschen geschieht. Dann sagen sie, Freude heißt hier, er belohnt. Er belohnt denjenigen, der kommt. Oder Allah subhanahu wa ta'ala, wie es in Hadith, authentischen Hadith steht, Allah ta'ala am jüngsten Tag lacht über 2 von seinen Dienern. Einer war der Mörder und der andere war der Getötete. Und beide kommen ins Paradies rein. Dann sagen sie, ja Rasulullah, wie? Er sagt, der Mörder war Kafir. Er hat ihn getötet. Aber danach ist er zum Islam konvertiert. Allah ta'ala hat ihn alle Sünden gelöscht. Allah subhanahu wa ta'ala lacht über diesen 2 Diener. Sie sagen, hey, du darfst nicht sagen, lacht. Denn wenn du sagst, lacht, du ähnelst ihm mit einem Geschöpf. Deswegen sagen, lachen ist, heißt, was? Belohnen. Alles, was mit gut ist, belohnen. Aber wir kommen auch dazu, was sagen Ahlus Sunnah wal Jama'a über diese Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Und da werden wir auch, inshallah ta'ala, in diesem Kapitel darüber erwähnen. Aber es war für mich sehr wichtig, diese Chronologie zu kennen. Wie ist das entstanden? Warum ist das entstanden? Und wann ist das entstanden? Lass uns mal jetzt eins, warum wollen wir Aqidah studieren? Warum wollen wir Aqidah studieren? Das ist wieder die Niyya. Willst du Aqidah studieren, um die Ahbash platt zu machen? Das wäre dann ein total falsches Ziel. Total falsch. Oder willst du dich zeigen vor deinen Freunden, wenn es über Eigenschaften oder über Dinge, die verborgene Welt sind, dass du sprichst wie eine Maschine und dann sagen sie, oh, mashallah, sein Aqidah ist sehr gut. Falsches Vorgehensweise. Pass auf, wichtigster Teil unserer Sitzung ist dieser Teil. Bitte, liebe Brüder, gebt mir mal eure Herzen. Wichtigster Teil. Denn Al-Aqidah wurde in meisten Zeiten der Geschichte mit einer Art von Streit studiert. Streit. Al-Aqidah bil-Manhaj al-Jadali, la bil-Manhaj al-Tarbawi. Die Leute haben Aqidah mit einer Streitmethodik genommen und nicht mit einer Erziehungsmethodik. Leute, Al-Aqidah ist am Ende, um dich zu erziehen. Damit du Allah liebst, damit du ihn fürchtest, weil du ihn kennst. Damit du Allah subhanahu wa ta'ala näherst. Deswegen Nummer 1. At-taqarrubu ila Allahi bima'rifatih. Wir studieren Aqidah, damit wir Allah ta'ala nähern mit unserem Wissen über ihn. Wenn du genau weißt, wie sein Hören ist, wie umfassend sein Hören ist, dann dienst du Allah mit dieser Eigenschaft, dass du immer aufpasst, wenn du etwas aus der Zunge rausnimmst, du weißt und du verinnerlichst drinne, dass er dich hört. Mit dieser Methodik wollen wir, bitte. Und wenn ich Gruppierungen und Sekte erwähne, ich erwähne das nur für die Theorie, damit ihr wisst, aber auch damit ihr euren Nägel richtig festmacht. Mehr nicht, aber lasst die Hauptsache in unserer Aqidah-Studium hier, dass wir nach Allahs Wohlgefallen streben, dass wir uns erziehen, dass wir die Liebe zu Allah Ta'ala erreichen, ja, und dass wir ihm dienen nach seinen Attributen und nach seinen Eigenschaften und nach seinen Namen. Und damit wir wissen, wie wir unsere Religion praktizieren, wie wir mit der Sunna umgehen, wie wir mit dem Koran umgehen, wie wir mit der Sahaba umgehen und mit den Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala erzählt, das ist ja diese Aqidah, letztendlich. Zweitens, liebe Brüder, das Studieren von Aqidah ist einer der besten Gottesdienste, die es gibt. Ja, ich sitze hier und studiere Aqidah, besser als die ganze Nacht durchzubeten. Wie? Worüber sprechen wir in Aqidah? Über Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du bist voll, hundertprozentig an Erwähnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagen sie, beste Zeit, was man verbringt, ist über alles, was mit Allah subhanahu wa ta'ala zu tun hat. Koran ist ja voll mit Aqidah. Ja? Und deswegen, wir machen dadurch einen Gottesdienst zu Hause, wenn wir uns treffen. Wir sind im Gottesdienst. Drittens, diese Umma, die leider heutzutage schwach ist, bei Allah, sie wird nicht mächtig werden und sie wird nicht stark werden und sie bekommt keinen Sieg von Allah, erst wenn ihre Grundlagen auf fester Basis gegründet sind. Was ist diese Basis? Eine richtige Aqidah. Unsere Kinder, unsere Nachkommenschaften, alle und unsere jetzigen Umma, dass wir alle zurückkehren zu der Aqidah von Muhammad s.a.w. und von Sahaba radhiyallahu anhu. Deswegen, wir wollen auch mitmachen, dass die Umma wieder den Sieg bekommt und dass diese Umma wieder stark wird. Und das wird durch Aqidah, durch eine authentische, starke Aqidah. Viertens, und das ist ein sehr wichtiger Grund, warum wir Aqidah studieren. Damit du in deinem Leben, in deiner Religion nicht irgendwann mal durcheinander kommst. Da kommt einer und bringt dir Zweifel. Wie einmal kam Shaitan in einer menschlichen Gestalt bei einem Mönch und er klopft bei ihm. Und Mönch, ist kein Wissender, weil er ist die ganze Zeit nur am Beten. Aber geh mal runter von deinem Berg und geh mal zu den Gelehrten und sitze dich und schreibe und lerne und so, damit du weißt. Aber er ist nur bei einem. Einmal hat der Shaitan bei ihm geklopft. Hallo, Salam, Aleikum, Salam, kam raus. Ich habe nur eine Frage. kann Gott die Himmel und die Erde und alles in einem Ei reinstecken? Das war für ihn eine Bombe. Und dann ist er, wal'iyadu billah, was? Gerutscht. Gerutscht. So geht's nicht. So geht es gar nicht. Aber ein Alim wird das nicht sagen. Ein Alim wird ihm sagen, ja. Und voll ja. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, weil er das mit Wissen genommen hat. Ala kulli shay'in qadir. Allah kann alles. Und wir wissen heutzutage, jetzt mit, subhanallah, die Technologie hat uns eigentlich viele, viele Sachen gebracht, womit wir viele Dinge verstehen können, was die Sahaba, leider Technologie damals, nicht verstehen können. Wenn du jemanden sagst, jetzt, ich sitze hier in Berlin und wir können jetzt eine Technik machen, dass viele Leute mich gleichzeitig sehen und hören und sie sind tausende Kilometer entfernt. Und jetzt wundern wir uns über Allah subhanahu wa ta'ala, dass er alles sieht und dass er alles hört. Ja, das ist nur ein Beispiel. Genauso wie dieser Mann. Wir kennen auch diese Kraft, die in dieser Nuklearkraft, Atomkraft, so eine klein winzige Sache, aber die kann eine Stadt total zerstören. Aber die ist nur klein, so vielleicht nur nicht mal ein Meter, Quadratmeter. Ganz klein, aber kann eine Stadt zerstören. Allah subhanahu wa ta'ala hat die ganze Kraft dort reingemacht. Das ist jetzt nur eine Annäherung. Ansonsten, der Muslim reicht ihm, wenn er sagt, Allah kann alles. Allah kann alles. Andersrum, einer, der Allah subhanahu wa ta'ala mit Wissen und mit richtigen Aqida dient, war Abdul Qadir al-Jilani, rahimahullah. Abdul Qadir al-Jilani war ein rechtschaffener Mensch und ein Wissen davon den Gelehrten, die Allah subhanahu wa ta'ala diese Erde gemacht hat. Und er war auch ein Sheikh von Ibn Taymiyyah. Das ist sein Sheikh. Ibn Taymiyyah, sein Sheikh ist Abdul Qadir al-Jilani. Einmal ging Abdul Qadir al-Jilani raus und auf einmal hört er, ja, Abdul Qadir, du brauchst nicht mehr zu beten. Denn du hast den Yaqin erreicht. Yaqin, das ist diese hundertprozentige Gewissheit. Und Allah sagt im Koran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-Yaqin. Und diene Allah, bis du den Yaqin erreichst. Aber al-Yaqin in der arabischen Sprache hat zwei Bedeutungen. Hat Gewissheit oder Tod. Bete Allah bis zum Sterben, heißt das. Er sagt ihm, reich, du hast die Gewissheit erreicht. Du brauchst nicht mehr zu beten. Ich bin dein Herr. Sagt ihm, du Feind Gottes, du sollst zunichte gehen. Allah hat nicht mal den Gesandten Allahs vom Gebet befreit. Und er soll mich jetzt befreien. Und da wissen wir, dass Aqida hier eine Rolle spielt. Genauso wie Imam al-Nawawi. Imam al-Nawawi sagt, wenn alle Muslime im Traum sehen, dass der Gesandte Allahs zu ihnen gekommen ist, im Traum. Und er sagt ihnen, Leute, weil sie warten auf Ramadan. Ist Ramadan morgen oder nie übermorgen? Und dann kommt bei allen Muslimen, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, im Traum und er sagt, morgen ist Ramadan. Das ist kein Urteil für uns. Das ist kein Urteil für uns, auch wenn sie alle im Traum sehen. Warum? Weil Aqida sagt uns, wo ist Manba' al-Tashri'? Wer gibt uns Schara' und Rechtsurteile? Kitabullah. وَسُنَّةُ رَسُولَ اللَّهِ تَرَكْتُ فِيكُمْ. Ich habe das gelassen. Das heißt, ich komme nicht wieder. Ha? Ich habe das gelassen bei euch. Sunnati. Kitab Allah wa Sunnati. Und deswegen, hier kommt Aqida und Wissen. Deswegen müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala mit Wissen beten.
Hat das auch Imam
Jilani
gesagt?
Jilani war das mit dem Gewissheit. Und der andere war Nawawi.
Ja.
Und viertens habe ich gesagt, das war viertens. Wallahi, es gibt viele Brüder, besonders in Deutschland, sie haben nicht viele Möglichkeiten, Allah, also zu studieren und Aqida und Fiqh und solchen Sachen und Tafsir und so. Dann kommt er eines Tages und er sagt, Bruder, ich bin Kafir. Ich sage, was ist los, Achi? Ich bin Kafir. Was ist los? Weil es kommt eine Stimme immer bei mir. Sag, Allah existiert nicht. Allah ist nicht da. Allah ist. Und ich sage zu diesen folgenden Fällen, diese Dinge, sie kommen nur zu einem Herzen, der leer ist vom Wissen über Aqida. Wenn du das studierst. Und wenn, deswegen sagt Allah Ta'ala, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Du sollst es mit Wissen nehmen. Was sollst du mit Wissen nehmen? Das ist La ilaha illallah. Er hat nicht gesagt, du sollst es sagen oder sprechen. Sprechen reicht es nicht. Sondern du sollst das wissen. Und das Wissen darüber ist über die Religion Allahs und über seine Worte. Und deswegen kommen viele Brüder oder Schwestern und sie sind verzweifelt und kommen nicht weiter. Und auf einmal werden sie psychisch krank und sagen, ich bin Munafiq oder ich bin Kafir und so. Weil der Shaitan bei ihm diese offene Tür gefunden hat und er ist reingekommen. Genauso wie er bei dem Mann gekommen ist, der Mönch, der da im Berg Allah dient. Eine andere Sache, warum wir Aqidah studieren müssen. Leider leben wir auch in einer Zeit, wo Sekten und Gruppierungen für ihre falschen Methodik werben. Und man muss aufpassen. Nicht, dass jeder Wind, was vorbeikommt, Versuchungswind, dann fällst du damit und gehst. Genauso wie dieses schwache Blatt, was im Baum hängt. Und wenn ein starker Wind kommt, kommt das Blatt runter und so, und der Wind nimmt die mit. Nein. Nein. Du musst fest sitzen an dem Baum. Und du musst, und deine Ernährung musst du wissen, woher du das nimmst. Und deswegen, pass auf, dass der Karies nicht bei dir kommt. Und das schlimmste Karies ist die Unwissenheit. Dass du nicht Zeit für das Wissen gibst. Deswegen, wir leben in einer Zeit der Versuchung, der Neuerungen in vielen Bereichen der Religion. Und wir sind verpflichtet heutzutage, besonders wir hier, dass wir unsere Religion mit richtigen Art und Weise lernen müssen. Wie studieren wir Aqidah? Wie studieren wir? Erstmal, wir gehen nach der Methodik von Sahaba radhiyallahu anhum, wie sie Aqidah studiert haben. Wie? Ganz einfach. Ohne verkrampft dabei zu sein. Wenn ich höre, Allah subhanahu wa ta'ala hört dich, hört. Assalamu alaikum. Ich weiß, was hören heißt. Aber ich weiß nicht, wie er hört. Wie er hört, das ist eine verborgene Welt. Aber ich weiß, dass er hört. Sahaba haben das so genommen, genauso wie Aisha radiallahu anha. Als eine Frau zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, sie wollte sich beklagen über ihren Mann. Sie fand ihn nicht, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da fand sie nur Aisha. Aisha sagt ihr, er ist nicht da. Aber du kannst mich fragen, was willst du? Das ist bei den Frauen immer. Sie sind eifersüchtig oder sie will wissen. Was ist? Sie sagt, nein, ich warte auf ihn, bis er kommt. Dann kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie redete mit ihm ein bisschen weit von Aisha. Und dann sagt sie, tuk, 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 tuk. Sie redet. Und dann auf einmal offenbart Allah die Worte. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا. Allah hat die Frau gehört, die zu dir gekommen ist, um sich bei dir zu beklagen über ihren Mann. Und Allah hat euer Gespräch gehört. Was hat Aisha gesagt? Hat Aisha wie Mu'tazila und Jahm bin Safwan gesagt, Sam'un biduni Sam'un biduni Sam'un das und jenes und das. Hat sie das gesagt? Nein. Sie sagt, Subhana, man sami'aha min fawqi sab'i samawat. Sie sagt, gepriesen sei Allah, der sie gehört hat und er ist über seinen siebten Himmel. Und ich war nahe zu ihr und ich konnte sie nicht hören. Ganz einfach. Preise Allah. Warum gehst du in diesen Sachen rein? Preise Allah. Und das gilt für alle Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir werden inshallah dazu kommen, über die einzelnen Eigenschaften, wie wir das inshallah ta'ala annehmen. Also nehmen wir die Methodik von Sahaba. Die Sahaba, wenn eine Ayah kommt, gleich ist die Reaktion. Gleich reagieren sie. Und gleich leisten sie Folge. Wenn Muhammad s.a.w. ihnen sagt, warum? Weil sie wissen, was heißt Rasulullah. Was heißt Ta'atullah? Was heißt Ta'atu Rasulillah? Und das gehört alles zum Aqidah. Was heißt das? Wenn sie eine Ayah hören, sie wissen, woher das stammt, woher das kommt. Und sie wollen nicht spekulieren. Wie hat er Allah geredet? Und redet er mit einer Zunge? Redet er mit Lippen? Das sowas haben Sahaba nicht gemacht. sondern sie sagen, er redet und er redet. Wa kallama Allah Musa taklima. Er hat mit Moses gesprochen. Stopp! Ich will nicht wissen, wie. Aber er hat mit ihm gesprochen. Ha? Der Sinn nehme ich. Und wir werden inshallah ta'ala dazu kommen. Also, die Methodik von Sahaba, zu trinken. Sei so. Trink mal das. Du hörst eine Eier, bleib. Hörst du ein Hadith, bleib an dieser Sache. Und leiste Folge. Und wehe, wehe, dass du in diesen Zweigen gehst. Wieso und warum und jenes und so. Deswegen sagen sie, Allahumma rzuqna iman al-ajaiz. Eine, Allahu alam, ob das Imam al-Ghazali war. Sie sagen ihr, das ist ein Mann, der 99 Beweisen hat, dass Allah existiert. Sie sagt ihnen, er hat 99 Beweisen, dass Allah existiert, weil er 99 Zweifel im Herzen trägt. Er musste sie decken. Ich brauche keinen Beweis. Oder es wurde über Imam al-Ghazali, das, was ich erzählen wollte. Imam al-Ghazali, Abu Hamid, rahimahullah, radiyallahu anhu, das ist einer der großen Imame, ein Murabbi, ein Lehrer. Aber dieser Imam hat verschiedene Perioden in seinem Leben gehabt. Als erstens hat er sich mit Philosophie beschäftigt. Er war richtig Philosoph. Er hat alles abgelehnt und so, genauso wie Mu'tazila. Und danach hat er sich umgewandelt zu Sufi. Aber Sufi richtig wieder mehr in Neuerungsbereich. Und danach hat er wieder den Weg von Sufismus, aber Sunna, Sufismus. Und danach ist er auf Alhamdulillah, auf Manhaj Ahl-Sunna, obwohl Imam Abu Hamid al-Ghazali ein bisschen von Al-Ash'ariya, also Aqida von Ash'ariya hat, aber was hat er am Ende gesagt? Nach einem Kampf, nach einem langen Kampf in seinem Leben, viel studiert, viel gelesen, viel geschrieben, was wünscht er am Ende? Er sagt, Allahumma rzuqni iman al-ajaiz. O Allah, gib mir die Aqida von den alten Frauen und alten Männern. Warum? Meine Mutter hat mir immer gesagt, hey, Vorsicht, Vorsicht, du sagst etwas Schlechtes und so, Allah hört dich. Und das war's. Und sie sagte mir, hey, pass auf, dass du etwas wegnimmst, was dir nicht gehört. Allah sieht dich. Das ist der Glaube und der Aqida von den alten Männern und Frauen. Sie nehmen den Sinn und stopp. Und lass uns nicht, weil die Sahaba radiallahu anhu haben niemals gefragt, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen ein paar Dinge gesagt hat. Er hat ihnen gesagt, Allah yafrah bi tawbat abdi. Allah freut sich, wenn sein Diener kommt. Haben sie ihnen gesagt, wieso und warum und jenes? Nein. Nimm das so an und dann bist du auf den Manhaj von Sahaba. Also Methodik von Sahaba. Zweitens, Manhaj Tarbawi al-Akhlaq ila Manhaj al-Jadali. Wieder. Wir wollen, dass Aqida uns erzieht und nicht von uns Löwen macht, wie manchen. Wenn er in Aqida und dann beschimpft er und sagt, du bist Kafir, wenn du so und so sagst, wenn du so und so, hallo, du bist nicht deswegen, du hast nicht deswegen Aqida, sondern du musst das mit Akhlaq. Aqida ist nicht von trennen, ist nicht von Akhlaq zu trennen. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Der an Allah und jüngsten Tag glaubt, er soll Gutes sagen oder schweigen. Also Aqida und Gutes sagen. Was hat das? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah. Derjenige, der an Allah und jüngsten Tag glaubt, er soll seinen Gast ehren, er soll seinen Nachbarn ehren. Das ist alles was? Alles Akhlaq. Aber die sind abhängig von Aqida. Oder Aqida ist abhängig von Akhlaq. Das heißt, dein Aqida ohne Akhlaq ist nichtig. Du trägst eine falsche Sache. Aqida ohne Akhlaq, das ist wie ein Baum ohne Ernte. Denn die Ernte von Aqida sind deine Akhlaq. Deswegen barakallahu fikum. Und das ist, das gebe ich euch und ihr müsst mir dabei auch versprechen. Benutzt nicht diese Sachen als Schwerter. Dass ihr später, wenn ihr wisst, wie man an den Sachen rangeht, später, dass ihr versucht, die Leute mit Worten zu schmeißen. Du bist Ash'ari oder du bist Mu'tazili oder du bist Murji'i. Nur weil er gesagt hat, nein, für mich der Glaube ist der Glaube. Und sag ihm nicht, du bist Murji'i. Auch wenn er was? Aqida von Murji'a sagt. Warum? Die Ulama sagen, ليس كل من نطق بالكفر وقع الكفر عليه. nicht jeder, der im Kuffer gelandet ist, das heißt, er ist Kafir. Vielleicht weiß er gar nicht. Vielleicht. Genauso wie einer spricht Aqida von Mu'tazila. Nicht gleich, dass du ihm sagst, du bist Mu'tazili, du bist das. Nein, ja, Achi Karim, langsam. Langsam, du musst Akhlaq haben. Du musst immer Entschuldigungsgrund für den anderen suchen. Damit gewinnst du. Und damit kommst du bei Allah. Deswegen, Barakallahu, das ist meine Vereinbarung mit euch. Meine Bedingung, um diese Aqida zu lernen, ist, dass ihr eure Zunge nicht als Schwerte bewegt, sondern nehmt das für eure Erziehung, damit ihr festsitzt und für eure Kinder und euren Frauen und dafür, aber nicht um zu streiten oder einen leeren Streit. Deswegen, die früheren, leider, haben die Schönheit von Aqida verschwinden lassen durch ihren Streit. Weil Aqida ist eigentlich schön, weil du redest über Allah, über seine Eigenschaft, ist wunderschön. Du spürst eine Liebe, aber durch diesen Streit, dieses Geschmack ist verschwunden, leider. Und wir wollen nicht, dass dieses Geschmack von unseren Reihen was verschwindet. Das ist die Art und Weise, wie wir Aqida, inshallah ta'ala, studieren. Nächste Woche werde ich ein paar Fragen stellen. Nächste Woche, inshallah ta'ala, werde ich ein paar Fragen stellen über das Gesagte. Mündlich werde ich das 3-4 Fragen werde ich stellen. Und inshallah, dann treffen wir uns, inshallah ta'ala, nächste Woche. Ja, hier im Raum. Ja, nee, hier.
Jeder soll sich melden.
Ich werde wählen. Ja. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم يا رب اغفر ذنوبنا صغيرها وكبيرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم صف قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم نقها من البدع ومن الشرك يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإيمان الصادق اللهم ارزقنا الإيمان الصحيح اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا اللهم حسن أخلاقنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم آمين اللهم آمين اللهم احفظ والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم احفظ مشايخنا وعلماءنا ومن له الحق علينا اللهم احفظ وارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين